SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Anne Faber. Anne liebt Kochen, sie liebt Reisen, sie liebt vor allen Dingen auch Essen und all das verbindet sie auf ganz wunderbare Weise in ihren Kochbüchern, auf ihrem Blog Annes Kitchen und in ihrer Fernsehserie. Und heute ist die Luxemburgerin mein Gast und über all das wollen wir mit ihr plaudern, worauf ich mich sehr freue. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Moin, Uwe.
Moin. Anne, dein neues Buch ist ein Backbuch, Backen mit Anne. Für viele gehört ja in der Adventszeit Backen dazu, für dich auch?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da sind wir den Deutschen schon sehr nahe, dass wirklich Weihnachtsbacken so wirklich dazugehört und man immer eine Kiste mit ganz vielen verschiedenen Keksen zu Hause rumliegen haben muss.
Also das heißt, du hast schon kräftig Plätzchen gebacken?
Oh ja, ich habe auch welche dabei für dich.
Da freue ich mich. Ich liebe Plätzchen.
Oh, sehr gut.
Da müsst ihr gleich mal probieren. Was für Plätzchen gehören für dich an Weihnachten dazu oder dürfen nicht fehlen?
Also ich liebe so diese Elisenlebkuchen. Oh, das finde ich einfach so ganz toll. Und dann diese Lebkuchenherzen mit Marmelade. Die mache ich aber nicht selber, die kaufe ich mir immer. Aber man darf ja auch manchmal was Kleines kaufen und sich was Gutes tun. Und in Luxemburg muss der Boxemännchen dabei sein.
Boxemännchen?
Ja, das ist zwar kein Keks, aber das ist eine Brioche. Das ist ein bisschen so ein Stutenkerl, denke ich, in Deutschland. Ne? Das sind so kleine Männchen sozusagen, die aus Brioche-Teig sind und die in jeder Bäckerei um Weihnachten sind. Und die sind eigentlich oft ganz trocken und gar nicht so toll. Und deshalb habe ich entschieden, die jetzt immer selber zu machen. Und ich habe dann ein ganz tolles Brioche-Rezept. Und fürs Buch habe ich die auch mit einer Füllung gemacht. Das heißt, die haben so eine Zimt-Mandel-Füllung gekriegt.
Das klingt gut.
Wie so einer süßen Brezel drin. Und dann sind diese trockenen Männchen auf einmal ganz frisch und fluffig und saftig.
Und die gibt es dann quasi ja in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit?
Ja, also ich denke wirklich, also spätestens am 1. Dezember muss man seinen ersten Boxemännchen gegessen haben. Wie überall ist natürlich jetzt so, dass die schon auf einmal so Ende Oktober in den Bäckereien auftauchen. Genau, also das finde ich ja immer so schräg.
Das ist zu früh einfach.
Ja, also ich denke, jetzt fangen die mit den Berlinern wahrscheinlich schon an. Aber in Deutschland ist ja sowieso schon Karnevalszeit offiziell.
Stimmt, ja, ja. Die Fasenzeit hat ja schon im November begonnen. Du hast schon gesagt, das Rezept ist eben auch in deinem Buch drin, wie viele andere Rezepte auch. Darunter auch ein altes Familienrezept von deiner Uroma.
Ja, in der Tat. Das ist sehr, sehr lustig. Und zwar, das ist ein Schurdi. Das ist, ich denke, bei euch im Saarland ist das eine Buttertorte, Butterkuchen. Na, mit diesen Löchern, mit dem Zucker drin, so richtig saftiges, auch ein Brioche, also eigentlich ein Hefeteig. Und ich hatte über die Jahre immer ein Rezept davon gesucht und immer wieder getestet und der war aber immer trocken und nicht so toll. Und lustigerweise hat vor 2 Jahren mein Großonkel mir ein altes, handgeschriebenes Kochnotizbuch meiner Urgroßmutter geschenkt.
Oh, wie toll.
Ja, der hatte auf dem Dachboden, hatte der ein bisschen geräumt und hat das gefunden und meinte so, ach, also eigentlich kann die Kochbuchautorin unserer Familie dieses Buch gebrauchen. Und ich schlag das auf und da ist ein Rezept für ein Schurdi. Und der war natürlich so geschrieben, ne, wie früher, ne, Pi mal Daumen. Und ich habe das dann getestet und der war einfach legendär. Und das Lustige ist, dass danach eine Freundin von mir sagte, ja, aber an. Also meine Eltern haben mir erklärt, dass meine Urgroßmutter, deren Bruder hatte, eine Konditorei in Stadt Luxemburg. Und das wusste ich schon. Aber die Freundin hat mir dann gesagt, ja, wenn das vom Kündchen ist, das war doch der beste Butterkuchen aus ganz Luxemburg. Der war legendär. Kein Wunder, dass du da das tollste Rezept hast.
Ah, toll.
Und so ging das dann full circle, dass ich das dann publizieren durfte und das Familienrezept lebt weiter, weil die Bäckerei gibt's leider nicht mehr.
Also ein riesiger Schatz dann bestimmt für dich. Ja. Und wie wichtig ist dir ja auch so alte Familienrezepte oder überhaupt so traditionelle Rezepte am Leben zu halten oder sie auch zu pflegen?
Ja, du, also anfangs, als ich angefangen habe, 2010 so mit Rezepten zu schreiben, da wollte ich immer neue Sachen erfinden und sehen und die ganze Welt schmecken und erobern und so viel wie mögliche Sachen machen, die eigentlich nichts mit Luxemburg zu tun haben, weil mich das irgendwie langweilt. Und ich dachte, ach, das kennt doch schon jeder. Und was ich älter werde, was ich viel, viel mehr zurück mich drehe und sage, wow, wir haben so ein reiches Kulturerbe und eigentlich sehr viel in Vergessenheit geraten. Und Luxemburg ist ja auch so klein und es ist alles so regional. Und wenn das nicht diese Traditionen erhalten und wertgeschätzt werden, dann verschwinden die auf einmal. Mhm. Und deshalb fange ich jetzt an, viel, viel mehr mich um diese alten Rezepte auch zu kümmern, zu gucken, Traditionen zu entdecken, lokale Betriebe zu unterstützen und wirklich mich ganz nach Luxemburg zu kehren. Noch immer mit einem kleinen Touch Internationalität. Mhm. Aber ich finde das wunderbar, alte Rezepte aufzudecken und auch zu sehen, Mann, also eigentlich, diese Rezepte waren fantastisch. Wir brauchen eigentlich heutzutage heutzutage wieder einfache Rezepte, die mit guten Zutaten gemacht werden und die nicht unbedingt mit Sachen aus der ganzen Welt eingeflogen werden.
Ne? Wo der Geschmack wahrscheinlich auch gut war dann, ne?
Ja.
Obwohl die Zutaten einfach waren.
Ja, aber genau weil die Zutaten einfach waren, weil da nicht ganz viele Sachen reingeschmissen worden sind, die irgendwie hyper-processed waren oder total mit Geschmacksverstärkern waren, sondern hat es gute Butter, gute Eier, gute Milch, gutes Mehl und ein bisschen Zucker und alles ist gut.
Gibt es sonst noch so alte Rezepte, auch vielleicht in diesem alten Notizbuch von deiner Urgroßmutter, die du immer wieder gerne vorholst?
Also ich habe mich noch nicht wirklich durch die anderen Rezepte getestet. Ich lese es manchmal, ist auch interessant, ne, diese alte Schreibschrift, da sind wir auch gar nicht mehr gewohnt zu lesen. Das heißt, das Entziffern ist auch ein bisschen immer challenging. Aber ich habe ein anderes Rezept von meiner Oma, was auch so ein Familienrezept ist, was meine Oma immer gemacht hat. Das ist eine Orangencreme. Das passt übrigens auch sehr gut fürs Weihnachtsmenü jetzt. Und zwar ist das eigentlich so wie ein Orangencurd, also das heißt die Orangen, Orangensaft mit den Eiern aufgekocht und danach mit Schlagsahne untergehoben. Und dann wird das so eine ganz luftige Orangencreme.
Für ein Dessert dann.
Für ein Dessert. Fantastisch. Und meine Oma hat das immer gemacht. Aber sie wollte das Rezept nie rausgeben. Sogar meine Mutter hatte das Rezept nicht. Die wollte das nicht hergeben, weil das war das Familienrezept. Weil jeder im Land wollte das irgendwie anscheinend. Naja. Und als ich dann mein viertes Kochbuch publiziert habe, mein drittes, war sie so stolz auf das, was ich leiste, dass sie mir gesagt hat, du kannst das Rezept kriegen. Und ja, jetzt machen auch sehr viele Leute im Land das Rezept. Ich wurde auch letztens von eben gerade diesem Großonkel zur Seite gezogen. Der meinte so, das war gar nicht deiner Großmutter ihr Rezept, das war meiner Mutter ihr Rezept. Und da habe ich gesagt, nee, ich denke, das ist wahrscheinlich irgendwie in der Familie so rumgegangen.
Hauptsache es erhalten.
Hauptsache ist ein Faber-Rezept, ist es so oder so.
So oder so. Habt ihr euch eigentlich auch gekannt, deine Urgroßmutter? Und
nein, leider nicht. Aber meine Eltern haben Fotos, also Fotoalben von meiner Urgroßmutter und haben das alles digitalisiert gehabt. Und ich habe da einen ganzen Folder mit Fotos von ihr.
Oh, wie toll.
Also richtig tolle Bilder. Und das war eine richtig schicke Frau. Ich habe Bilder von ihr im Skiurlaub und beim Kaffee trinken. Und also ich denke oft an die Burma, an Urgroßoma, Nini. Ja.
Und vielleicht kommen ja noch mehr Rezepte von ihr dann in deine weiteren Kochbücher. Aber was ist Backen für dich in der Adventszeit?
Also ich denke, generell ist Backen sowas, was einen doch irgendwie beruhigt, weil du musst das nicht machen. Also kochen müssen wir alle irgendwie oder essen. Aber Backen braucht man nicht. Das heißt, Backen, da kann man sich Zeit nehmen und in der Adventszeit eben gerade auch ein bisschen irgendwie zur Ruhe kommen, respektive mit ein bisschen Musik und es riecht dann gut im Haus. Aber für mich ist es natürlich immer mit Arbeit auch verbunden. Und das ist halt das, was ich immer sage, wenn Leute sagen, oh, du hast ja einen Traumberuf, ich würde das auch so gerne machen. Oder wenn gesagt wird, wie kann ich das denn auch machen, sage ich immer, tast dich mal ran. Aber sei dir bewusst, wenn du wirklich dein Hobby zum Beruf machst, dann wird wirklich alles nur noch um die Arbeit sich drehen. Das heißt, auch etwas, was Freude macht, ist doch immer irgendwie mit einer kleinen, ja, ein Pinch of Stress verbunden. Ne?
Da muss man aufpassen, dass der Spaß oder die Freude und die Leidenschaft da nicht auf der Strecke bleibt.
Genau. Und deshalb wollte ich auch nie in diesen Bereich gehen von Restaurant führen oder Bäckerei haben oder so in diese Industrie gehen, weil mein Background ist Journalismus. Mhm. Ich erzähle gerne Story, ich kreiere gerne Rezepte, aber ich will nicht in dieses Hamsterrad geraten, dass es wirklich nur noch ein Business ist, wo es darum geht, jeden Tag seine Brötchen zu verkaufen, sozusagen literally.
Ja, und neben Rezepten gibt es eben, weil du gerne auch Geschichten erzählst, eben auch immer viele Geschichten in deinen Büchern. Aber wie ist das jetzt in der Vorweihnachtszeit? Läuft dann auch Musik? Also machst du sie richtig nett, sagen wir mal, Weihnachtslieder in der Küche?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag sehr gerne so Weihnachtsjazz und so ganz ruhige Sachen eher. Also ich merke auch, was ich älter werde, was ich immer weniger laute Musik im Hintergrund will, wenn ich arbeite, weil ich wirklich mich doch konzentrieren will. Und ich finde, dass da Jazz und so Chet Baker und so Sachen sehr gut kommen.
Anne, verrat uns, wie entstehen deine Rezepte? Gehst du da auf kulinarische Entdeckungstour, guckst bei anderen oder denkst du die alle selbst aus?
Also ich denke, ganz vieles kommt aus Sachen, die ich mal gegessen habe, wo ich dachte, oh, die will ich mal wieder rekreieren. Mhm. Oder es geht von bis, aber natürlich erfindet man das Rad auch nicht neu. Das heißt, wenn ich jetzt eine Focaccia mache, dann teste ich mich durch Rezepte von Rezepten, die ich schon gemacht habe in der Vergangenheit. Oder ich suche natürlich auch im Internet. Inzwischen benutzt man teilweise auch ChatGPT, um ein bisschen zu brainstormen, was ich übrigens super, super interessant finde. Weil
funktioniert? Oder?
Ja, also die KI, ich weiß nie, was man da sagen soll. Ich nenne den Pete bei mir, weil
Der
der Chat-GPT, okay. Das ist der Pete. Also wenn Pete mir sagt, ein ganzes Rezept, dann lese ich das und sage mir schon von vornherein, da ist die Hälfte ist nicht richtig. Mhm. Und dann hinterfrage ich das auch oft und sage, das ist aber nicht so. Und ich würde das aber so machen. Und dann sagt ihr dann immer, ja, du hast ja eigentlich recht.
Ach, Quatsch.
Nee. Aber was ich super interessant finde mit KI, ist, dass wenn ich ein Rezept habe, wo ich merke, ich würde das gerne ein bisschen noch tweaken und da ein bisschen das saftiger kriegen, was würde es machen, wenn ich das und das hinzugeben würde? Und dann brainstorme ich mit der KI. Und das ist doch schön, weil du irgendwie doch immer einen Partner hast, mit dem du ein bisschen hin und her besprechen kannst und vielleicht die Sachen feintunen kannst. Aber ich würde nie durch KI ganz Rezepte schreiben lassen. Das sind auch alle meine Rezepte sind wirklich getestet, mehrfach von auch meiner Mutter und anderen Leuten. Und inzwischen weiß ich also wirklich, dass es so wichtig ist, dass Rezepte von mir funktionieren, weil da ist ja auch deine ganze Glaubwürdigkeit, die daran hängt. Und ich meine, ich habe inzwischen 6 Bücher rausgebracht und ich kriege immer wieder gesagt, oh, deine Rezepte funktionieren und das ist mir so, so wichtig.
Dass es auch einfach ist, dann nachzukochen?
Ja, einfach, aber auch machbar. Also es sind auch Sachen drin, die sind jetzt nicht unbedingt so einfach wie die Brezel auf dem Cover. Also ich meine, das ist ein Hefeteig, der muss lange gehen, da sind ganz viele Prozesse drin, ist aber nicht so kompliziert. Aber wenn das nicht funktionieren würde zum Schluss, dann würde man sich ja total was vorwerfen. Und ich sage immer, meine Responsabilität, also meine Verantwortung ist ja auch, die Leute geben Zeit und Geld aus, um etwas zu machen. Und wenn das danach nichts wird, dann ist das weg und die haben wahrscheinlich auch noch ihr Selbstvertrauen in sich verloren.
Genau,
das
heißt, kochen gar nicht mehr.
Genau. Nicht mehr. Deshalb, also es ist wirklich, als Kochbuchautor muss man Rezepte machen, die auch funktionieren. Ganz total.
Also deine Mama ist Testkocherin und andere in deinem Umfeld. Aber wie ist das bei dir? Dann kochst du quasi dann selbst, probierst immer wieder. Nimm uns mal mit in deine Küche. Wie sieht's da aus?
Also meine Küche ist wie so ein kleiner Supermarkt. Da sind hunderttausende Sachen. Ich habe so einen riesen Gewürzschrank mit 2 Etagen. Ich denke, wenn es ein Gewürz nicht gibt, dann weiß ich nicht, welches es ist, weil ich habe alles. Ich sage auch immer zu meinen Freunden, wenn ihr irgendwas kocht und das ist ein Gewürz, was ihr nicht habt, ruft an, bevor ihr irgendwo was kaufen geht, weil ich habe es garantiert.
Anna hat's.
Also auch von meinen Reisen bringe ich immer alles mit. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen, weil mich das auch interessiert. Also ich liebe auch Produkte zu probieren und ja, mich auszuprobieren. Das heißt, es ist immer sehr, sehr viel da. Das heißt, im Alltag, wenn ich nicht Rezepte teste, dann geht es darum, die Sachen zu verwerten, die im Kühlschrank und überall rumliegen. Das ist dann immer so Rezepte, die ich danach nie wieder nachmachen kann, weil ich auch nicht mehr genau wusste, was ich dann reingeschmissen habe. Ne?
Ist die große Küche dann aber, wenn du so viel Kram hast, oder?
Also die Sachen sind auch nicht nur in der Küche, muss ich zugeben.
Verteilt sich überall.
Ja, ein bisschen schon. Also die Küche ist reasonably groß, ja, aber auch jetzt nicht bombastisch. Es ist lustig, weil die Leute, die meine Küche im Fernsehen sehen und dann in Wirklichkeit sind oft erstaunt, dass es doch kleiner ist, als es im Fernsehen wirkt. Ne?
Weil du drehst deine Fernsehshow, die du für die Kollegen bei RTL in Luxemburg machst, in deiner eigenen Küche auch
ganz
selbst.
Genau, ne? Ja. Und das ist ja auch, das soll ja auch so sein, weil es ist ja authentisch, wenn es bei mir zu Hause ist. Das sind wirklich meine Sachen. Das ist mein Leben dort. Und ich finde, es wäre schade, jetzt ein Studio zu haben, weil wir haben tatsächlich mal eine Küche gehabt als Studio für meine 3. Season, als ich nach Luxemburg zurückgezogen bin.
Du hast lange in England gelebt, unterhalb
genau.
Ein bisschen uns drüber später.
Also ganz kurz nur, die erste Küche, in der ich meine Sendung gedreht habe, das war meine Londoner Küche. Eine ganz, ganz mini kleine 10 Quadratmeter, wenn es darauf hinkommt, vielleicht 8 Quadratmeter Küche. Und das war ganz, ganz toll. Und danach, als ich nach Luxemburg gezogen bin, hatte ich eine Studioküche zur Verfügung gekriegt. Wir haben die auch so designt, dass es mir wirklich gefallen hat. Aber es war trotzdem Studio. Und das hat sich nicht richtig angefühlt schlussendlich, weil es war nicht mein Zuhause. Und ich finde eben gerade diese Authentizität, das ist mir sehr wichtig, dass die Sachen wirklich aus meiner Küche entstehen, dass es meine Geschichten sind und dass es real so scheint. Ich denke auch, damals, als ich angefangen habe, das war 2012, da waren noch gar nicht diese ganzen Food-Influencer und das ganze Social Media gab es eigentlich noch gar nicht. Ich denke, jetzt ist es normal, dass wir Leute bei sich zu Hause in ihrer Küche sehen und auch mit diesen Küchen identifizieren. Damals war es schon revolutionär für jemanden im Fernsehen in seiner eigenen mini kleinen Küche Rezepte zu machen. Also es hat sich schon sehr viel verändert.
Also du verbringst viel Zeit in deiner Küche oder ist auch sonst, wo viel Leben, dein Leben stattfindet?
Also ich muss wirklich sagen, ich denke, ich verbringe 25% in der Küche und wirklich 75% schon im Büro, also hinter meinem am Computer, ne? Weil das ist ein starkes Stück, was von Organisation dahinter ist. Ich habe kein Team, das heißt, ich manage wirklich alles selber, von den E-Mails bis zur Einkaufsliste, bis zum Einkaufen gehen und danach den Abwasch machen. Das mache alles ich, auch Schnitt über Supervision und so weiter. Also es ist wirklich schon so ein, ich bin so ein Schweizer Taschenmesser in der Hinsicht, dass ich eigentlich alles mache. Aber das hat mir auch erlaubt, dass ich wirklich eine Welt kreiert habe, die wirklich authentisch ist. Also es ist alles aus der gleichen Paste gemacht. Und das ist schon schön, sowas machen zu können, dass ich mich wirklich da austoben kann. Aber es ist natürlich auch sehr harte Arbeit. Ne? Also da sind sehr viele Sachen und auch sehr viele Kleinigkeiten, wo ich mir sage manchmal, oh, da könnte ich ja eigentlich einen Assistenten gebrauchen.
Und bunt muss es sein, deine Küche, oder ist sie auch, ne?
Ja, also ich liebe Farben. Ja, also ich finde einfach, das Leben ist zu grau sowieso schon, um nicht zu viel Farbe zu haben. Und ich finde es einfach schön, mit Farben zu spielen und ja, auch immer, also ich suche mir meine Props auch aus, also meine Teller und Servietten und alles immer so aus, dass sie zum Rezept passen. Und auch meine Hintergründe. Ich habe ganz viele verschiedene Holzplatten und Vinyl-Hintergründe, so aufrollbare, gedruckte Hintergründe, dass ich immer so einen Tisch auswählen kann, auf dem ich fotografieren kann, ohne dass ich zu Hause 30 Tische rumstehen habe, weil den Platz habe ich echt nicht.
Genau. Was darf bei dir in der Küche aber nicht fehlen? Gibt es irgendeine Zutat oder irgendein Gerät, wo du sagst, also das muss unbedingt da sein?
Also ich habe ein Gerät, ja, darf ich das jetzt sagen? Also ich habe ein Gerät, das ist in meiner Spüle und das ist ein Insinkerator. Das heißt, weißt du, wenn du einen Abwasch machst und da liegt immer alles in diesem Sieb drumherum, das ist ja so ärgerlich, ne? Und ich mache den Abwasch bestimmt 30 Mal am Tag. Ich habe kein Sieb.
Keine Spülhände?
Ich habe, die Hände sehen älter aus, als sie wahrscheinlich sind, weil ich mache keine Handschuhe. Aber dieser Insinkerator, der lässt das Sieb sein und da, wenn die Sachen reinfallen, dann kann man die einfach schredden.
Ach Gott, habe ich nie gehört.
Ja. Ah, früher gab es so eine Sendung im Fernsehen, Roseanne, und da war der Vater, der ist mit der Hand da reingegangen und ist dann rausgekommen mit einer Hand, die kaputt war, aber das war halt so ein Halloween-Joke. Mhm. Und deshalb, wenn ich den Leuten sage, ich habe das wie bei Roseanne, dann weiß immer jeder, die hat so ein Ding. In Amerika scheint jeder das zu haben.
Und die Tiefkühltruhe darf in deiner Küche nicht fehlen?
Boah, ich habe drei Tiefkühler und eine kleine noch dazu. Ja, und die sind alle voll, immer. Ja, Tiefkühler ist eigentlich mein bester Freund in der Hinsicht, nicht weil ich Tiefkühlpizza kaufe, sondern weil ich so viel Rezepte kreiere und Zutaten benutze, dass immer sehr, sehr viel eingefroren wird, weil man benutzt ja nicht immer alles. Respektive, wenn ich eine Suppe abfotografiert habe, dann sind noch 5 Portionen übrig und dann werden die eingefroren und ich freue mich dann an meinen Office Days einfach die Sache schnell aufzuwärmen und immer was Tolles, Selbstgemachtes zu haben. Ne?
Das ist super.
Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber ich habe auch auf meinem Handy mir Listen angelegt, um zu wissen, was in welchem Tiefkühler, in welcher Schublade liegt, weil ich echt sonst nicht mehr weiß, was wo ist. Und dann, wenn ich einkaufen gehe, gucke ich die Liste und sage mir, ich könnte ja das benutzen und dann kaufe ich jetzt noch das dazu, um es fertig zu machen. Bisschen so Zero Waste versuche ich zu machen.
Und was steht dann auf deiner Liste drauf? Dreimal Suppe oder zweimal Auflauf? Oder?
Ja, zurzeit ist Gravy drin, also das ist Bratensoße. Für Weihnachten habe ich schon vorgemacht, die kann dann danach entfrostet werden. Es sind Sachen wie Bacon Lardons und ein bisschen Blätterteig, weißt du, so ein Stückchen Blätterteig noch, weil ich schmeiß das dann auch nicht weg. Ne? Dann ist das immer alles da, aber dann weiß ich nächstes Mal, ich habe hier noch ein Stück Blätterteig und hier ist noch ein Stück Chèvre im Kühlschrank und ich habe noch Honig und Nüsse. So, kleine Tart gemacht.
Wie ist es für dich zu wissen, Anne, dass andere Leute in Luxemburg, aber auch weit über Luxemburg hinaus, deine Rezepte kochen und sich ja dann über das Essen freuen, was sie damit gekocht haben?
Ja, also das ist wirklich schon ein sehr, sehr schönes Kompliment und einfach nur schön zu wissen, dass diese Rezepte reisen und dass Leute auch dadurch eine schöne Zeit haben. Ich habe noch vor 2 Tagen eine Frau in Portugal gehabt, die mir ein Bild geschickt hat von meinen kleinen Boxe-Manager, diese Stutenkerle für Weihnachten, die das zum ersten Mal gemacht hat. Und die sahen einfach so süß und so perfekt aus und das hat mich einfach glücklich gemacht. Oder letztens hat ein Mann aus Amerika mir geschickt, dass seine Tochter für ihren International Day in der Schule hat die kleine Kekse in der Form von Luxemburg gebacken mit meinem Keksausstecher in der Form von Luxemburg, weil die irgendwie Vorfahren aus Luxemburg haben.
Süß.
Und also ich meine, wenn du sowas kriegst, das ist einfach nur wow.
Auf welche Rezepte bekommst du so die meisten Reaktionen oder wo merkst du, das berührt oder löst bei den Leuten was aus?
Ja, also so Nostalgie-Rezepte auf jeden Fall, wie im gerade von dem Schurdi von meiner Urgroßmutter. Mhm. Schurdi, das verbinden auch viele Leute mit ihren Großeltern. Die Waffelscher, das sind diese Luxemburger dünn gerollten Waffelscher, also so Zuckerwaffeln, denke ich, in Deutschland heißen die. Und die habe ich zum Beispiel dann ein bisschen revisited und habe die als Marmorkuchen gemacht. Das heißt, ich habe die in zwei Farben gemacht. Das heißt, die eine Seite von der kleinen Waffel ist dann mit Schokolade und die andere Vanille. Und dann nenne ich die Marmorkuchwaffelscher. Und da sind dann die Leute auch begeistert, weil es so eine Fusion ist von zwei Sachen, die uns doch irgendwie mit unserer Kindheit verbinden, der Marmorkuchen und die Waffelscher.
Und das klingt immer süß,
ja,
eure Gerichte. Ach so. Luxemburgisch. Was ist so dein Essen für die Seele? Es gibt ja so Wohlfühlgerichte, wenn man die auf dem Teller hat, da kann es draußen noch so krautrüb sein,
ja,
einem nicht gut gehen, geht es einem gleich besser, wenn man einen Löffel gegessen
also
hat.
Also alles mit Käse, ich liebe ja Käse.
Lasagne oder so.
In allen Formen, ja, oh Gott, ja, natürlich. Und dann liebe ich auch, also meine Weinsauce ist Pasta, das ist wirklich so ein Rezept, das kann ich immer essen. Und das ist inzwischen auch so ein moderner Klassiker geworden. Also in Luxemburg haben wir die Weinsauce. Das ist eine Bratwurst, die mit einer Senfsoße serviert wird, eine Senf-Weißweinsauce mit Sahne. Und dann wird das halt normalerweise mit Kartoffelpüree gereicht. Und ich habe im Lockdown entschieden, diese Weinsauce als kleine Meatballs umzuwandeln, also in kleine Bällchen, Fleischbällchen, anzubraten, dann die gleiche Soße dazu zu machen und das über Spaghetti zu schütten. Das heißt, das wurde eine Meatball-Pasta draus, was gar nicht so revolutionär ist, aber was irgendwie total super schmeckt und da kann ich mich reinlegen. Und inzwischen denke ich, dass das halbe Land das schon gemacht hat und die meisten Kinder damit aufwachsen, weil das so ein Kindergericht ist, das die auch total lieben. Weil es sind wirklich diese Geschmäcker, die man aus Luxemburg kennt, also diese Senfsoße, diese Bratwurst, aber dann mit Spaghetti.
Klingt lecker auf alle Fälle. Wie sieht die Küche aus, wenn du fertig bist? So wie es klingt, 30 Mal abspülen am Tag, ordentlich. Also du kommst gleich weg.
Also ich denke, meine Mutter würde sagen, könnte sauberer sein, aber sie ist schon, also ich bin sehr sauber, aber es wird drin gearbeitet und zwar jeden Tag. Das heißt, ich bin froh, dass ich jede Woche meine Putzfrau hat, die das Ganze wieder auf Reset macht und wirklich blank macht, aber im Alltag ist es auf jeden Fall sehr präsentabel, aber es ist ein Arbeitsplatz.
Hast du eigentlich schon immer gern gegessen, auch als Kind?
Oh ja. Ja, ja, ja. Also ich erinnere mich noch, dass ich in den Pfadfindern war und da kriegt man ja diese kleinen, wie nennt man das auf Deutsch, Badges.
Also Abzeichen.
Diese Abzeichen, genau. Und ich habe das irgendwie gar nicht gern gemacht. Also diese ganzen Sportsdinger, das war nichts für mich. Und
so.
Ja, oh mein Gott, das war alles nichts für mich. Aber wir haben meine alte Uniform wiedergefunden und da sind zwei Abzeichen drauf. Und zwar die vom Koch und die von dem Reporter. Das heißt, ich wollte immer schon etwas mit Food und Journalismus machen.
Ja,
und das
witzig.
Hat sich so gefunden.
Ja. Du bist ja waschechte Luxemburgerin, in einem Vorort von Luxemburg-Stadt aufgewachsen.
Genau.
Was verbindest du so für einen Geschmack oder auch Geruch mit deiner Kindheit?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich denke schon, die Küche meiner Oma sehr viel. Also die Mutter meiner Mutter war eine ganz passionierte Köchin, die hat sehr viel gekocht. Und wir Kinder sind immer, also meine Schwester und ich sind einmal die Woche zu ihr Mittagsessen gegangen und sie hat uns dann immer einen Tisch voll mit Essen gemacht. Da gab es immer ein ganz langsam gekochtes Hähnchen in einer Weißweinsauce, denke ich. Und das Rezept ist nirgends zu finden. Die hat es nicht aufgeschrieben. Aber der Geruch von diesem Hähnchen, wie das so langsam vor sich schmorte, in dieser ganz fettig guten, aromatischen Soße. Und dann gab es so Pommes Duchesse und Sachen dabei dazu. Das macht mich immer, das bringt die Kindheit zurück. Und lustigerweise hatte ich letztes Jahr in Portugal gedreht für meine Sendung, wo ich durch ganz Portugal gereist bin. Und da haben wir mit Reisbauern in einem Reisfeld gedreht, gleich bei Porto. Das ist ein sehr nördliches Reisfeld gewesen. Und da haben die uns im Reisfeld ein Hähnchen-Eintopf serviert mit dem Reis. Und als die diesen Topf aufgemacht haben und ich diesen Hähnchen-Eintopf gerochen habe, war ich bei meiner Großmutter in der Küche. Das hat genau so gerochen. Und da war kein Wein drin. Doch, da war portugiesischer Weißwein drin. Und da waren Karotten drin und die haben mir einfach gesagt, das muss ganz langsam gehen. Und das war natürlich ein tolles Hähnchen aus deren Garten. Und da dachte ich wieder, ja, das ist halt die Sache. Ne? Die Produkte waren damals auch gut und die Oma hat das richtig gut lange schmoren lassen. Und so kam auf einmal ja die Kindheit zurück in einem Reisfeld in Portugal.
Aber dann merkt man, dass Essen viel mehr ist als etwas, was nur satt macht. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass es ganz, ganz viel mehr ist. Also nur Essen, um zu überleben, das ist nicht interessant. Ich finde, das Genuss ist wichtig. Ich finde, dass es was für die Seele ist, dass es auch dem Körper gut tun soll. Aber auf jeden Fall, dass man ja, sehr viele Erinnerungen damit auch kreiert, ne? Und Freundschaften.
Und so wie du eben sagst, ja, wenn man den Geruch riecht oder so, sind die Erinnerungen ja wieder da.
Ja, ne? Proust hat das ja schon mit seiner Madeleine gesagt. Ne?
Wann hast du denn aber angefangen, selbst zu kochen? Bei den Pfadfindern war das so Spaß oder war das dann schon ja, so richtig?
Also bei den Pfadfindern, da war ein Camp, da war ein Koch, der hat uns da an dem Wochenende Rezepte beigebracht. Ich muss so 12 gewesen sein oder so. Und ich bin da von diesem Kochweekend zurückgekommen und habe nur meinen Eltern gesagt, wow, das war so toll. Und ich erinnere mich noch daran, wir haben Camembert frittiert und mit einer Preiselbeersoße gemacht. Und das war, wir reden hier Beginning 90s, also Anfang der 90er Jahre. Das war für mich so wow, einfach nur wow, Käse mit einer süßen Soße. Es war so toll. Ich erinnere mich noch heute daran.
Und danach hast du daheim immer mitgekocht oder wenn bei euch?
Nicht wirklich. Also ich habe eigentlich mich bekochen lassen, sagen wir es mal so. Gebacken habe ich schon gerne und dann hat meine Mutter halt immer die Küche danach putzen müssen, ne, als Kinder. Aber ich habe wirklich angefangen mit Kochen, als ich zur Uni gegangen bin. Also wirklich natürlich da habe ich mich ausgetobt, die ersten Kochbücher gekauft, Kochzeitschriften aufgefressen und alles nachgemacht. Und ich war damals vegetarisch. Das heißt, ich habe wirklich angefangen zu kochen als Vegetarierin.
Also musstest du damals wahrscheinlich auch noch stärker gucken, ne? Dass du dann was Vegetarisches ja. findest, wo es vielleicht noch nicht so stark auch verbreitet war.
Ganz, ganz klar. Also das war so, ich habe in England studiert und das war gerade die Zeit, als die BSE-Krise am Abflauten war. Aber BSE war natürlich sehr präsent noch immer. Und ich habe mir gesagt, ich gehe nicht in dieses Land und esse da Fleisch. Mhm. Also das war für mich eigentlich so der Auslöser, auch Vegetarier zu sein, die Zeit. Und ich habe das dann auch längere Zeit durchgezogen und habe also so gelernt zu kochen, dass man mit vielen Gewürzen, mit vielen Methoden arbeitet und wirklich Geschmack aus Sachen rauskriegt. Und ich muss auch sagen, also die in England ist ja die Küche auch selber, ich mag die englische Küche sehr gerne, aber
ist besser als ihr Ruf oft, ja.
Ja, absolut, genau. Und die ist ja auch sehr heavily beeinflusst von eben gerade indischer Küche ja. und internationalen Küche. Und das hat mich dann auch sehr beeinflusst, dass ich eben gerade sehr viel mit Gewürzen gearbeitet habe und die Welt eigentlich in meinem Teller erforscht habe.
Ja, England ist ja wirklich für einen Foodie oder jemand, der gerne isst, ein Paradies. Du hast knapp 10 Jahre in London gelebt und dann ein bisschen außerhalb von London. Hast du eine Zeit lang auch für das bekannte Time Out Magazine als Restaurantkritikerin dich durch London futtern dürfen?
Ja.
War wahrscheinlich für dich, die gerne isst, ein Paradies, ne? Tolle
das war, ja, du, das war echt ein Traum. Und das Ganze, das war, ich wollte immer was mit Food-Journalismus machen. Mhm. Aber das war auch so schwierig zu wie kommt man da rein? Ne? Und hauptsächlich in London. Also ich habe Journalismus studiert. Ich habe Masters in Journalismus in London gemacht und hatte da auch meine Internships und habe dann einen Job bei Associated Press gekriegt. Also eine große
Agentur, ne?
Die größte Nachrichtenagentur der Welt, eine amerikanische. Und war dann nach 2,5 Jahren, wo ich unter anderem den roten Teppich gemacht habe und so Leute wie Reese Witherspoon und Will Smith vor dem Mikro hatte, hatte ich dann doch nicht mehr so wirklich Lust, in dem Bereich zu arbeiten, weil ich wirklich mir gesagt habe, ich will gerne was Kreativeres machen als Agenturarbeit. Und mein Traum war es, wirklich was mit Essen zu machen und habe aber nirgends eine Idee gekriegt. Und das Problem war halt, das war gerade der Anfang der Recession. Also Lehman Brothers war gerade Collapse, das war alles im Umbruch.
Die Wirtschaft war einfach stand schlecht da
ganz
nach der
schlecht.
Finanzkrise.
Und das heißt, es war einfach klar, okay, du hast einen Staff-Job bei AP, wenn du das jetzt kündigst, dann stehst du, dann kannst du nach Hause gehen. Das heißt, die Idee war eigentlich, ich kündige und ich gehe nach Luxemburg zurück und dann schauen wir. Ich war aber todunglücklich, weil ich wollte nicht nach Luxemburg zurück, ich wollte in London was machen. Und ich war dann mittags mit einem Kameramann unterwegs, der mir ein bisschen gefragt hat, was ich denn so mache und habe gesagt, ich habe gekündigt. Und er hat mir dann gratuliert und gesagt, super, was machst du jetzt? Ich habe gesagt, ich will Food-Journalistin werden. Da gesagt, ja toll, wo gehst du denn jetzt hin? Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja nichts da, ne? Es ist ja jetzt Recession. Und dann hat er mir gesagt, du hast jetzt gerade für die größte Nachrichtenagentur der Welt gearbeitet. Die Türen stehen dir offen. Was willst du wirklich machen? Und ich habe gesagt, ich will Food-Journalistin werden. Und dann hat er gemeint, ja, dann setz dich mal dran und mach das. Also bin ich abends nach Hause gegangen. Und hier ist jetzt mein Sliding Doors Moment. Ne? Mhm. Dieser Moment, wo alles sich verändert. Ich bin abends nach Hause gegangen mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Ah, ich muss, wen kenne ich im Food-Journalismus? Was kann ich machen? Und ich hatte auf einmal so Lust auf ein thailändisches grünes Curry und wollte nicht kochen. Also bin ich anstelle nach links in den Tube zu gehen, bin ich geradeaus gegangen, um in den Supermarkt zu gehen. Und da an der roten Ampel gucke ich mir die Leute auf der anderen Seite an und sehe auf einmal den Food and Drink Editor von Time Out dastehen. Und denk mir nur, hallo?
Den kanntest du vom Lesen der Zeitschrift.
Nein, weil der ist total anonym. Das weiß kein Mensch, wie der aussieht. Aber ich hatte einen Abendkurs belegt in meinem Studium über Food and Drink Writing.
Da war er.
Und er war einer der Teachers. Und ich sehe den nur und war nur so, hallo? Und ich springe dem vor die Nase und sagt nur so, hallo Guy, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Und der guckt mich so an und sagt nur, yes, you're from this funny little country. Der wusste noch, dass ich aus Luxemburg bin. Und da, das Lustige ist, hat sich herausgestellt, dass er, also wir sind dann was trinken gegangen zusammen, haben uns ein bisschen unterhalten, hat sich herausgestellt, dass seine Assistentin ihm am gleichen Tag gekündigt hat und gesagt hat, die geht zurück auf die Uni. Und er mit dem Gedanken rumgelaufen ist, wen kenne ich, um die zu ersetzen? Weil der wollte keine Stelle ausschreiben. Und ich springe ihm vor die Nase.
Das warst du dann?
Das war ich. Und da sage ich Synchronicity. Also da ist irgendwie so ein Glitch in der Matrix gewesen, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Weil das hat mich zur Food-Journalistin dann gemacht.
Das klingt wie eine Geschichte aus dem englischen Weihnachtsfilm. Bisschen
schon.
Ja, manchmal brauchst du Glück und solche glücklichen Zufälle. Du hast dann mit deinem Blog Anne's Kitchen angefangen und der war so erfolgreich, dass man dir beim luxemburgischen Fernsehen dann eine eigene Fernsehsendung angeboten hat, genau unter dem Titel. Wie war das für dich? Ging da ein Stück weit auch ein weiterer Traum in Erfüllung?
Absolut, aber ich muss dir etwas sagen. Du sagst, man muss Glück haben, aber man muss auch
was dafür tun.
Was dafür tun.
Ja, das Glück manchmal
im Französischen gibt es so einen schönen Ausdruck, la fortune sourit à l'esprit préparé, irgendwie so. Also, dass man wirklich prepared sein muss. Mhm. Man muss sich vorbereiten drauf. Genauso wie bei RTL. Also bei RTL ging das so, dass ich halt meinen Blog schon seit 2 Jahren hatte. Ich habe bei Time Out gearbeitet während der Zeit und ich wollte gerne eine Kochsendung machen. Und ich habe dann RTL angesprochen und gesagt, Leute, ich habe eine Idee für eine Fernsehsendung, eine Kochsendung. Und die waren gleich so, oh, das klingt gut. Wir kennen deinen Blog, wir finden deine Sachen ganz toll. Um was soll es denn gehen? Und habe ich gesagt, um englische Küche. Und da hat das Gesicht meines Commissioning Editors aber sehr viel ausgesagt. Und ich habe ihn dann aber überzeugt gekriegt, weil ich ihm wirklich gesagt habe, du, das ist eine Idee, dass wir wirklich die englischen verschiedenen Küchen exploren und dazwischen neben meinen Rezepten durch London reisen und ein bisschen die verschiedenen Viertel von London entdecken. Dass es so eine kulinarische Reisesendung wird. Und dann haben die mir gesagt, okay, das klingt gut, mach uns mal ein Budget und film uns einen Piloten. Ich so, ja, mache ich. Ich bin abends nach Hause gegangen, ich so, wie budgetiert man denn bitte eine Fernsehsendung? Ne? Ich habe keine Ahnung. Also bin ich schnell mir ein Buch kaufen gegangen, How to Budget a TV Show, habe das über Nacht gelesen, habe mir eine Idee gemacht, habe einen Freund angerufen in Luxemburg, der Filmproduzent ist und meinte nur so, du, ich bin nächste Woche in Luxemburg, ich kaufe uns eine Flasche Wein, ich brauche deine, I need to pick your brains.
Braucht deine Hilfe, dann muss ich anzapfen und dann wissen.
Genau, und dann hat er mir geholfen. Ich habe Freunde in London angerufen, gesagt, Leute, komm, wir machen Piloten. Wenn es gut geht, haben wir Arbeit.
Und es hat geklappt.
Und es hat geklappt. Die haben sagerecht gleich 2 Seasons von insgesamt 20 Folgen in Auftrag gegeben.
Und mittlerweile gibt es etliche Staffeln deiner Kochsendung. Es ist sogar so schon, dass Expats, sogenannte Expats, also Leute, die aus dem Ausland nach Luxemburg zum Arbeiten kommen, deine Kochsendung nutzen, um auch ein bisschen luxemburgisch zu lernen.
Ja, ganz genau. Ja, das ist wahr. Weil ich habe, also die Sendung ist auf Luxemburgisch, aber wir haben da englische Untertitel auf YouTube draufgesetzt. Und das ist ja auch schön, weil wenn du eine Sprache lernst, ist es eigentlich sehr schön, die Sprache mit Kochsendungen zu lernen, weil es ist ja auch sehr didaktisch. Ne? Ich sage, jetzt kommt noch ein Ei rein, du könnt noch ein E-Mat dran, eine bisschen Butter dabei und dann siehst du das Ei und die Butter und dann ist es auch so visual learning.
Ich hatte auch viel Spaß jetzt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch in deiner Küche dir zuzugucken, wie du auf Luxemburgisch die wunderbaren Gerichte von dir da zubereitest. Aber was hat dich selbst dann, die du ja auch Expat in London warst, also in London gearbeitet hast, nach einer gewissen Zeit wieder zurück in deine Heimat nach Luxemburg gezogen?
Also ich hätte nicht gedacht, dass ich zurück nach Luxemburg gehen würde, so schnell auf jeden Fall nach 12 Jahren. Ich wollte immer im Ausland bleiben, aber irgendwann habe ich mich dann doch wie ein kleines Früchtchen am Baum reif gefühlt und gesagt, so, jetzt ist die Zeit, zurückzugehen. Und das kam eben gerade durch den Erfolg mit der Sendung und den Büchern, weil ich auf einmal 2-, 3-mal im Monat im Flugzeug saß und nach Luxemburg geflogen bin, um dort meine ganzen Meetings und Showcookings und Sachen zu haben. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, gemerkt, eigentlich macht es jetzt mehr Sinn, in Luxemburg zu sein. Und dazu kommt auch, wenn man so lange in London gelebt hat, ich habe so tolle Sachen in London erlebt. Ich war Journalistin beim Royal Wedding, da stand ich auf der Tribüne gegenüber von der Westminster Abbey, als die rauskam, weil ich habe da beim ZDF gearbeitet damals.
Wer hat geheiratet? War es William?
Ne? Ja, William und Kate. Da war ich für ZDF Royal, ja, da habe ich gearbeitet. Ne? Ich habe so tolle Sachen gemacht, aber nach 12 Jahren war es auf einmal so, dass London mehr ein Burden, also war es schwieriger da zu leben, weil ich mir gesagt habe, es ist ein Daily Struggle. Du musst jeden Tag irgendwie kämpfen in so einer Großstadt. Es ist alles auch, anstrengend. Ja. Du musst immer in die Tube, es sind so viele Menschen. Es ist einfach alles anstrengend und eigentlich profitiere ich nicht mehr davon. Und jetzt, wo ich in Luxemburg lebe und ein paar Mal im Jahr nach London gehe, da hole ich mir wieder das Schönste aus London raus, ohne dieses Daily Grind mitmachen zu müssen.
Ohne den täglichen Stress. Und London, genau, ja, ist, auch wenn man besucht, einfach dann eine tolle, na, Stadt. Oder sind die Luxemburger auch so ein bisschen wie die Saarländer? Früher oder später kommen sie dann zurück in ihre Heimat?
Also Uwe, ich denke, da hast du jetzt den Nagel auf den Null of the Cup, hast einen Nagel auf den Kopf gekriegt. Sagt man das auf Deutsch? Nee.
Ja, ja, doch.
Ja, okay. Passt. So mit einem luxemburgischen Twang.
Für deine Kochsendung Anna's Kitchen bei den Kollegen von RTL in Luxemburg darfst du auch immer ein bisschen um die Welt reisen oder bist in der Vergangenheit viel um die Welt gereist. Du warst in Europa unterwegs, Barcelona, Istanbul, auch in Berlin, aber auch in Asien. Du bist ein großer Asien-Fan. Thailand warst du, in Bangkok, Hongkong und ja auch in Tokio. Wahrscheinlich ein Paradies auch für dich. Ne?
Oh mein Gott, also ich kann einfach nicht genug von Asien kriegen. Ich bin einmal im Jahr normalerweise da, weil ich einfach fasziniert bin von den ganzen Länderküchen. Also Thailand, ich denke, ich war inzwischen so 16 Mal in Thailand. Das ist ein bisschen verrückt. Der Flug ist schon wieder für Januar gebucht. Ist einfach nur wunderbar.
Die Garküchen oder das Essen, ja, auf der Straße, ja, das Streetfood, was ist es, was dich, ja, so fasziniert?
Also ich denke, es ist wirklich Streetfood. Es ist einfach diese Esskultur. Also da ist in Thailand, da isst man ständig. Die Leute essen wirklich die ganze Zeit und fragen auch immer, was hast du denn heute schon gegessen und so. Also ich komme mir irgendwie im Herzen schon so ein bisschen vor wie so eine von da, weil ich Leute auch immer frage, was sie denn gegessen haben. Nee, aber ich finde es einfach faszinierend, weil die ganzen Märkte, das ganze Straßenleben, die Sachen, die Gerüche, wenn du nur durch eine Straße gehst, was du da, also von bist, ne, also da gibt es auch ein Spektrum, also es kann auch mal anders
schlecht, ne?
Aber ich finde es einfach nur faszinierend. Und dazu ist ja auch die Sache, dass du wirklich eben gerade alles probieren kannst, ohne dass du dich an einen Tisch setzen musst. In der Hinsicht, du kannst klein, so Snacking, und das finde ich immer
so teuer,
ganz,
ne,
toll. Ja,
ich,
ja, ja.
Mir geht's wie dir, ich liebe auch Asien, auch gerade wegen dem Essen. Und ich finde immer, wenn man in Asien morgens die Tür rauskommt, es riecht schon nach Suppe. Ne? Ich,
ja,
liebe die Suppen,
ja,
in Asien.
Ja,
ne?
Auf jeden
Irgendeiner
Fall.
Köchelt stundenlang Suppe und,
ja,
danach riecht schon.
Es ist einfach nur fantastisch. Und ich habe halt das Glück, dass ich vor Jahren, als ich eines der ersten Male in Bangkok war, hatte ich mir so eine Foodtour gebucht mit einer Person, die Chin hieß. Und ich wusste nicht, okay, wie viele Leute werden jetzt in der Gruppe sein und so. Und die meinte nur so, ja, wir holen dich im Hotel ab. Und da saß tatsächlich die Chin und meinte so, okay, wir fahren dann jetzt los. Wo willst du denn gerne hin? Meinte ich, ja, wo wollen die anderen denn hin? Meinte sie, nee, wir sind alleine heute.
Ja, super.
Und dann hatte ich mit der einen ganzen Tag. Und die hat mir mal das Ganze decoded, ne? Die hat mir ja mal erklärt, was ist denn hier was? Weil das war mein zweites, drittes Mal in Thailand. Ich wusste auch noch nicht genau, was ist denn was.
Was esse ich da?
Genau, und die hat mich nur durchgefüttert. Also ich habe noch nie so viel in einem halben Tag gegessen als die. Überall, wo wir stehen geblieben sind, hat sie wieder was gefunden. Und das war der Beginning einer tollen Food-Freundschaft. Und inzwischen, jedes Jahr, wenn ich nach Thailand reise, buche ich mir ein paar Tage mit Chin. Ich war auch schon auf einem Roadtrip mit ihr zu ihrer Familie in den Isan im Nordosten von Thailand. Und dieses Jahr, also im Januar, werde ich mit ihr in den Süden von Thailand nach Trat gehen. Und da hat sie jetzt eine neue Kochschule aufgemacht. Und da wird sie mit mir 5 Tage lang kochen und ein bisschen rumreisen.
Toll. Und die thailändische Küche ist ja auch, ja, eine ganz besondere und eine, eigentlich würde ich sagen, mit der leckersten Küche.
Und mit der schärfsten der Welt.
Schärfste, ja.
Und das Problem ist, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich wieder ein bisschen entschärft wurde im letzten Jahr und ich mich vielleicht ein bisschen antrainieren muss, damit ich da nicht im Süden Thailands wegfahre, weil der Süden Thailands ist der schärfste aus ganz Thailand. Und ja, also das wird schon noch interessant.
Stimmt, ich erinnere mich, ich bin mal mit dem Zug in den Süden Thailands gefahren, ja, und da kommen ja immer so Leute, die dann, was weiß ich, Curry an der Zugtür, wenn er am Bahnhof hält, verkaufen. Das war das schärfste Curry, was ich auch je gegessen habe.
Oh, dann war die Zugfahrt ein bisschen interessant.
Und wenn du dich da so durchprobierst, verträgst du auch alles? Hast du einen robusten Magen? für die ganzen Garküchen?
Also ich fasse jetzt mal wirklich Holz an, ne? Weil ich war bis jetzt also bestimmt 20 Mal in Asien und ich war nur einmal richtig krank. Mhm. Und das war Bangkoker Flughafen. Mhm. Und zwar auf dem Weg nach Hause. Mhm. Ich hatte da irgendwie so Lust nach so viel Thai-Food, irgendwie mir ein Sandwich, ein Club-Sandwich zu essen. Ja, und das fing dann im Flugzeug an. Die 12 Stunden, die will ich nicht nochmal erleben.
Ich brauche nicht mehr Details. Eiswürfel ist ja auch immer so ein bisschen was Riskantes, ne?
Also in Thailand und in Asien, was du machen musst, ist, du musst sicher gehen, dass die Eiswürfel ein Loch in der Mitte haben, ein durchgängiges Loch, weil dann sind die nämlich gekauft. Und dann ist kein Problem. Also ich war noch nie davon krank. Aber wie gesagt, Touchwood, weil ich gehe nämlich auch nach Indien im Januar und da ist es vielleicht nochmal ein Stückchen anders.
Die Küche wird dich bestimmt auch begeistern.
Südindien, Kerala wird es sein. Es wird bestimmt fantastisch.
Du hast für deine Kochbücher Home Sweet Home und Taste of Luxemburg auch viel luxemburgische Rezepte nochmal in die Bücher gepackt und das Essen Luxemburgs oder die Gerichte auch ein bisschen über die Grenzen deiner Heimat bekannt gemacht. Du warst häufig eingeladen in Botschaften Luxemburgs rund um die Welt. Warschau war dabei, Washington, Tokio sogar. Was kommt dann auf den Tisch, wenn du in den Botschaften Luxemburgs kochst? Oder was darf da nicht fehlen?
Also was ich auf jeden Fall immer mache, ist mein Barmkuch. Also wir haben ja Baumkuchen, auch in Luxemburg. Also wir Luxemburger sagen ja, dass es unser Kuchen ist, aber wir können uns darum streiten. Und ich mache den mit ganz, ganz viel Rum drin. Und der ist einfach nur so gut. Auch mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Also der ist wirklich fantastisch. Den mache ich immer auf den Botschaften. Genauso wie meine kleinen Kekse oder Sandwiches in der Form von Luxemburg. Ah. Ich habe ja so einen Keksausstecher machen lassen, der die Form von unserem Land hat. Und das ist dann immer schön, wenn man auch sowas dann serviert. Das bringt dann oft sehr ein kleines Lächeln von den Gästen hervor.
Dir ist auch immer wichtig, dass in deinen Rezepten ein bisschen Luxemburg drinsteckt. Man wird ja häufig so im Ausland auch gefragt, wenn man so wie du viel unterwegs ist, was ist so eine Spezialität aus deinem Heimatland. Was antwortest du den Leuten dann?
Ja, also Grand Prix Kichelscher auf jeden Fall. Das sind ja unsere Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Aber ich denke, da kann ich euch im Saarland nicht ganz viel beibringen, weil ihr habt es ja auch und ihr habt den Dibbelabbes vor allem. Ne?
Genau.
Ich denke, das ist auch sowas. Ne? Also da sind wir uns schon sehr nah. Und dann, also sehr viel, ich sage immer, Luxemburg ist zwar bekannt für Michelin, Sterne und alles, aber eigentlich ist die Luxemburger Küche was ganz humble, wie nennt man das auf Deutsch?
Deftig oder kräftig? Oder?
Deftig, kräftig, aber humble ist auch, dass es unprätentiös ist, weißt du? Das
einfach.
Ist eigentlich sehr einfach, also sehr einfach, weil wir waren ja eigentlich ein Bauernland, ne? Das heißt, wir haben wirklich, wir arbeiten mit Bohnen, mit Kohl, mit Kartoffeln, ein bisschen Schweinefleisch, Rindfleisch, also es ist eigentlich, also wir mit dem Saarland, Luxemburg, Saarland, wir haben sehr, sehr viel gemeinsam in unserer Küche.
Also merkst du auch, du bist ja häufig auch im Saarland und kommst gerne
zu uns Saarland
auch,
immer gerne.
Um auf kulinarische Entdeckungstour zu gehen.
Ja, also ich bin im Saarland ganz viel unterwegs, unter anderem mit dem Urlaub Saarland, also Tourismuszentrale habe ich eine ganze Serie auf Instagram gemacht, um ein bisschen das Saarland den Luxemburgern schmackhaft zu machen. Und da haben wir auch ganz viele Produzenten besucht, von Senfmühlen hin bis zu Winzern. Also es ist wirklich, es ist so schön, über die Grenze hinaus zu gucken. Und für mich ist wirklich so die Großregion ein wunderbares Thema, weil wenn ich mich nur auf Luxemburg konzentriere, ist es auch schnell wieder durch, ne? Und die Großregion hat so vieles zu bieten. Das heißt, vielleicht ist da auch ein Buch irgendwann mal drin.
Ja, da haben wir auch Glück, ne? Dass wir quasi über die Grenzen das auch entdecken können.
Absolut.
Hier. Du hast schon gesagt, Kartoffeln sind wichtig in der Luxemburger Küche. Bohnen, Butter darf auch nicht fehlen, ne? Spielt eine große Rolle.
Ja, natürlich. Also gute Butter muss überall mit rein. Und Carcase liebe ich auch. Carcase ist ja auch so eine Spezialität aus Luxemburg. Das ist
Was ist das?
Das ist Concoyot. Also das ist Kochkäse bei euch vielleicht auch in Deutschland. Es ist so ein ganz, ein sehr sticky Cheese. Also es ist ein Käse, der ein bisschen wie ein Fondue ist, in der Hinsicht, dass er sehr sticky und klebemäßig ist.
Auch was für die Seele, ne?
Auch was für, absolut. Also der Bruder meiner Oma, der hat in Amerika eine Weile gelebt und der liebte den Carcase so sehr, dass der sich den schicken lassen hat. Und das durfte man ja gar nicht. Und dann haben die das einfach das aufs Paket geschrieben, dass es Kleber ist. Und dann wurde das durchgeschmuggelt sozusagen.
Wahrscheinlich kann man ihn je nach auch als Kleber benutzen.
Genau, bestimmt.
Aber hast du mit der Beschäftigung mit den Gerichten von so luxemburgischem Essen auch ein bisschen mehr über deine luxemburgischen Wurzeln erfahren? Oder Luxemburg nochmal anders kennengelernt?
Also ich denke, das, was mir am meisten bewusst worden ist, ist wirklich, wie wichtig es ist, auch saisonal zu arbeiten. Weil ich meine, wenn du heute in den Supermarkt gehst, dann kriegst du Erdbeeren für Weihnachten. Ne? Mhm. Und ich finde es so wichtig zu schauen, wann sind denn die Sachen gut und was wächst denn gerade an den Bäumen. Und wir haben die tollen Mirabellen in Luxemburg, wie ihr wahrscheinlich auch hier im Saarland. Ne? Und ich meine, das ist sowas, das kennt man im Ausland nicht. Und die Mirabellen kriegst du auch nur in der Saison. Und dann eine Mirabellentorte zu backen, das ist einfach das Schönste. Oder im Frühling Bärlauch pflücken zu gehen. Also wirklich, wie toll ist das denn? Oder den Rhabarber. Also ich finde es einfach wunderbar, wirklich mehr saisonal und bewusst sich zu ernähren und auch vielleicht wirklich lokale Produzenten zu unterstützen.
Und es schmeckt dann eben auch besser, wenn es Saison hat, ne?
Absolut.
Viel fruchtiger und ist viel mehr Geschmack da. Du hast schon gesagt, das Essen, das merkst du auch bei deinen Reisen ins Saarland, aber auch nach Lothringen, verbindet uns hier in der Region eben über die Grenzen hinweg. Was würdest du sagen, gerade so in so unruhigen Zeiten wie im Moment, was für Chancen oder Potenzial steckt da auch drin, wenn man sich zum Essen über Grenzen hinweg an einen Tisch setzt?
Also ich meine, das ist immer das Beste, was man machen kann, weil man sich einfach Zeit lassen kann. Und beim Essen regt man sich ja auch nicht gerne zu sehr auf. Das heißt, da sind die Gespräche auch schon vielleicht immer ein bisschen gemildert. Hauptsächlich, wenn dann auch ein gutes Glas Wein dabei ist und nicht zu viel Wein getrunken wird, weil sonst kann es wieder eskalieren. Nee, aber ich denke, das ist sehr, sehr schön und wichtig ist, dass man eben gerade mit anderen Kulturen sein Brot sozusagen teilt und über den Tellerrand hinwegschaut, ne, und sich austauscht. In der englischen Zeitschrift The Guardian gibt's übrigens eine Kolumne, die heißt Dining Over the Divide, also über die Kluft hinweg essen, wo die immer zwei Leute mit politischen gegengesetzten Ansichten miteinander essen lassen und dann darüber schreiben. Und man könnte ja mal sowas anfangen, in unseren Gegenden, aber nicht über Politik, sondern vielleicht über andere Sachen.
Vor allem muss man ab und zu den Mund halten, wenn man den Mund voll hat und das Essen schmeckt. Das
ist perfekt. Hm? Und man darf sich auch nicht verschlucken. Ne?
Ja, und wie du ja auch sagst, beim Essen und durchs Essen entstehen auch nochmal ganz andere Themen, ne, wenn man an einem Tisch sitzt.
Ja, und ich finde auch eben gerade, wenn du reist und mit dem Fokus vom Essen reist, dann ergeben sich Gespräche, die eben gerade, das ist so wie ein Gateway, also es ist so ein Eingang. Ne? Die Tür geht auf, jemand gibt dir was zu essen und dann kann man darüber fragen. Also ich meine, als ich mal in Indien war, weiß ich noch, dass ich auf einem Markt war und da hat diese Händlerin hat mir etwas zu schmecken gegeben und die konnten ja alle Englisch. Es ist ja fantastisch, wenn du in Indien reist, dass jeder Englisch kann. Und ich habe mich dann mit der über dieses, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir haben uns dann darüber unterhalten und ich habe noch ein paar Fragen gestellt und auf einmal hat sie mir von ihrer ganzen Familie erzählt und von ihrer Familiengeschichte und das Ganze ging nur durch diesen Katalyst von diesem kleinen Maufel, dieses kleine Essen, was ich gegessen habe, ging das dann hinweg. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, dass ich wirklich mit Leuten wirklich in Gespräch kam und danach dann bei denen zu Hause eingeladen war, weißt du, so. Das ist einfach nur fantastisch, weil es so harmlos auch ist als Anfangspunkt. Ne?
Also besondere Begegnungen.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß eben gerade, als ich damals in Goa war, da hatte ich einen Artikel geschrieben für Abu Dhabi Airport Magazine, frag nicht warum, aber über die portugiesische Einfluss auf die Goa-Küche, weil Goa war eine ehemalige portugiesische Kolonie. Und ich war da, das war 2012, war ich da alleine. Ich meine, das war noch bevor die Smartphones und alles in den Gegenden gingen. Und ich hatte in einem Guidebook gelesen, dass es da ein Museum gibt, wo der Museumsbesitzer so ein rurales Museum hat, um zu zeigen, wie die Leute früher gelebt haben und dass das wohl ein sehr großer Foodie ist. Und dann war ich da und habe dann nach diesem Besitzer gefragt und der war aber nicht da und die meinten, oh, der kommt aber gleich zurück. Ja, in Indien, wenn die sagen, der kommt gleich zurück. 3 Stunden später, ich saß noch immer mit meiner knallorangen Fanta da zu warten, kam er dann. Und hat nur mit mir geredet und meinte, du willst was über unsere Küche herausfinden. Ja, gut, was machst du morgen? Und dann ist er mich am nächsten Tag morgens um 10 Uhr abholen gekommen und hat die nächsten 4 Tage mit mir verbracht, durch ganz Goa zu fahren und mich zu all seinen Freunden mitzunehmen und zu allen Restaurants, damit ich einen tollen Artikel schreiben kann.
Ah, toll.
Und da war ich nur so, wow, nur weil ich gefragt habe, wo der denn gerne essen geht.
Also was durch Essen entsteht.
Ja, also ich denke, die besten Begegnungen kommen doch um den Tisch herum. Also ich meine, wenn man zusammen Brot brechen kann, einfach nur fantastisch.
da ist was dran. Und ich habe es gesagt, du bist auch viel im Saarland unterwegs. Du hast auch bei uns hier beim SR mal eine tolle Sendung gemacht, ein tolles Format. Schmeckt das oder kann das weg? Da warst du ja in ganz Deutschland unterwegs und hast dich auf die Suche gemacht nach verborgenen Küchenschätzen. Also Lebensmittel, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind.
Ja, das war sehr lustig. Und zwar hatten die Moses und mich auf eine Schatzsuche geschickt. Das heißt, wir sind in jeder Episode. Moses war mein Sidekick sozusagen in der Sendung. Und die haben uns auf eine Schatzsuche geschickt, wo wir immer eine Schatztruhe mit einem Lebensmittel präsentiert gekriegt haben. Und da waren schon Sachen drin wie Unkraut aus dem Garten. Ne? Und dann mussten wir rausfinden, was denn das ist und was denn bitte damit gekocht werden kann. Und wenn wir das bis irgendwie spitz hatten, haben wir uns eine Feldküche aufgebaut aus unserem alten VW-Bulli und da mit 3-Gänge-Menüs gekocht mit Unkraut und mit Postelein und was war es denn noch, Steckrübe und so. Wir haben Steckrüben-Tiramisu gemacht. Ui. Ich denke, das war das, wo die ganze Crew, die ganze SR-Crew war nur so, ja, das sieht jetzt nicht so toll aus. Und jeder, der mal da sich einen Löffel reingemacht hat, war nur danach so, oh mein Gott, das ist das beste Dessert ever.
Ich will noch eine Portion.
Das war einfach nur Hammer.
Ihr wart auch im Saarland unterwegs. Da habt ihr, was für viele Unkraut wäre, mit Brennnesseln gekocht, mit Giersch und alles Mögliche. Ja. Was habt ihr da draus gemacht?
Da haben wir eine Suppe gemacht. Ich denke, das war eine Brennnesselsuppe. Und dann waren es irgendwelche es war eine Schokoladenmus mit Giersch drin.
Oh, das ist wirklich.
Da dachte ich, also du kannst aber nicht jeden Unkraut ins Dessert reinhauen.
Und?
Ja, also wäre genauso gut ohne gewesen. Ich weiß nicht, ob also es so Schoko, viel gemacht hat. Ja.
Weniger Giersch. Wie ist das aber, wenn du für so Formate kochst oder auch zu Hause in deiner Küche für RTL, kochst du dann wirklich oder tust du nur so, kann man das hinterher essen? Nee. Schmeckt das? Wie oft musst du da ansetzen?
Das schmeckt, das braucht nicht weg.
Kann wird ich eingetopft, wird tiefgefroren.
Ja, also was schon war, ist in dem Bereich, also dass ich esse sehr oft kaltes Essen. Also das Essen, nachdem man das bis mal fotografiert und gefilmt hat, ist es immer kalt. Das heißt, da kommt eine Mikrowelle ganz gut oder man gewöhnt sich auch daran, einfach mal die Sachen kalt zu essen. Also ich war auch in Luxemburg, hatten wir eine Sendung Master Cook. Das war so eine wie Master Chef, so eine Koch-Challenge-Sendung und da haben wir dann auch immer die ganzen Teller abdrehen müssen, bevor wir die probieren konnten und dann waren die Sachen auch meistens kalt, aber da macht man halt eine Abstraktion davon. Das ist nicht schlimm. Mhm. Aber die Sachen sind alle essbar. Ich benutze kein Haarspray oder so, um die Sachen zu fixieren. Ne?
Und wie oft kochst du das? Dann geht das in einmal durch oder im Fernsehen muss ja oft was wiederholt werden und nochmal gedreht werden aus einer anderen Perspektive.
Also ich muss sagen, wenn ich in meiner Küche für RTL drehe, dann drehe ich das ja auch alles alleine. Das heißt, da habe ich wirklich mein Handy und das klingt jetzt so, mit einem Handy wird das gedreht. Nee, das ist wirklich Top-Qualität. Aber da weiß ich ja ganz genau, wie ich mich einteile. Das heißt, da koche ich es auch wirklich nur einmal. Manchmal mache ich aber dann mehrere Teller, die ich anrichte. Mhm. Ich habe gestern zum Beispiel eine Bohnenschlupp gedreht. Das ist unsere Bohnensuppe. Mhm. Ich denke, ich habe eine Bibbelsuppe oder sowas hier im Saarland.
Bohnensuppe.
Genau, ja, sind wir schon wieder ganz nah aneinander. Ja, und da kommt zum Schluss so ein Ticken Sahne noch rein. Und da habe ich dann aber das schon dreimal mit dem gleichen Teller gedreht. Glücklicherweise hatte ich 3 Teller davon, dass ich das auch von verschiedenen Perspektiven drehen kann.
Und hast du die Zutaten dann immer in doppelter, dreifacher Ausführung, wenn es doch mal anbrennt? Oder
also ich habe immer noch ein bisschen Standby und ich mache auch immer, bevor die Sachen auf den Teller kommen, lege ich mir immer noch ein paar Elemente zur Seite, die noch nicht mit Soße übergossen sind, dass ich vielleicht nochmal eine schöne grüne Bohne, die noch nicht weiß von Soße ist, nochmal drauflegen kann oder so. Ja, daran gewöhnt man sich schon im Foodstyling, das ist normal.
Das Auge ist eben mit. Heiligabend steht vor der Tür. Anne, findet man dich da auch in der Küche?
Nein, glücklicherweise nicht. Meine Mutter.
Sei Dank.
Nein, Mutter sei Dank. Meine Mutter kocht an Weihnachtsabend, also Heiligabend. Und da gibt es dann Wildragout mit Spätzle. Und ich denke, ja, geräucherter Lachs als Vorspeise. Und eine Bûche de Noël als Dessert. Und das ist wirklich, in Luxemburg muss man eine Bûche haben. Das ist so der einzige Must-Have für Weihnachten.
Für alle, die es nicht kennen, aus was ist das?
Also es ist eigentlich eine gedrehte Biskuitrolle, wo so Buttercreme drin und drumrum ist. Und das Ganze sieht dann aus so wie so ein Baumstamm. Und dann sind noch so kleine Verzierungen drauf, so Marzipan, Champignons und kleine Tannenbäume und normalerweise auch ein Weihnachtsmann. Kennt ihr das nicht im Saarland?
Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich würde sagen, müssen wir mal probieren. Klingt lecker.
Also jede Konditorei in Luxemburg hat die gerade.
Das gehört in Luxemburg an Weihnachten dazu. Gibt es sonst was nicht fehlen darf?
Also ich denke, das ist wirklich die einzige Tradition, die wirklich da sein muss. Für den Rest ist man frei zu entscheiden, was man essen will. Und inzwischen sind ganz viele Luxemburger, die an Heiligabend Raclette machen. Was ich ein bisschen schade finde, weil es dann doch ein bisschen zu einfach ist.
Also für dich gehört schon ein richtig schönes Essen an Weihnachten dann dazu.
Ja, also ich finde schon, da spielt bei mir die Tradition dann wieder mit, dass ich mir einfach sage, das ist doch schon ein spezieller Tag. Und also Raclette an Heiligabend, na. Ich denke, in Deutschland macht ihr manchmal Würstchen mit
Kartoffelsalat.
Ja. Also ja, das wäre schon speziell, aber wär mir auch ein bisschen zu einfach.
Hast du sonst Rituale, die für dich an Weihnachten einfach dazugehören oder was nicht fehlen darf noch?
Also ich denke, was auf jeden Fall dabei sein muss, ist ein gutes Glas Cremant.
Wie im Saarland.
Also in Luxemburg gibt es sowieso Cremant zu jeder Tageszeit, jeden Tag, aber Weihnachten ohne geht gar nicht.
Hast du vielleicht noch so ein Last-Minute-Rezept, was auch nicht so stressig ist, noch zuzubereiten oder zu besorgen?
Also vielleicht ein Last-Minute-Appetizer, also so was mit dem Cremant gut gehen würde. Und zwar mache ich immer Wein-Sausage-Rolls, also Bratwurst-Rollen. Mhm. Das heißt, ihr könnt die Bratwurst eurer Wahl nehmen. Es muss keine Wein-Sausage sein. Einfach Blätterteig ausrollen, guten Senf drüber streichen. Also ich mag ganz gerne den grobkörnigen Senf. Und ihr habt ja auch im Saarland Senf. Das heißt, ihr könnt eine saarländische Version machen. Und dann einfach die Bratwürste ungekocht drauf machen, einwickeln. Das ganze Ding mit ein bisschen Ei bepinseln, ein bisschen Sesam oder Mohn drauf, kleine Röllchen schneiden und dann im Ofen 20 Minuten bei 200 Grad. Und das ist wirklich so ein Ding, das macht immer jeden sehr froh und das ist einfach zu machen und noch ein Klacks Senf dazu und dann ist wirklich schon das Aperitif gebongt.
Klingt gut. Gruß aus der Küche. Sind es auch alte Familienrezepte dann teilweise, das Ragout oder sowas?
Achso, ich dachte jetzt, diese Weinsausage-Rolls. Nee, also wenn meine Urgroßmutter das sehen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, ja.
Die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Ja. Nee, also das Wildrezept ist, ich denke, ist kein altes Familienrezept, aber meine Mutter macht es inzwischen seit ein paar Jahren. Das heißt, inzwischen wird es dann doch wieder Tradition. Ne?
Wie ist mit Silvester?
Silvester wird dieses Jahr bei mir gefeiert. Ich habe ein paar Freunde, die kommen. Und also ich bin einfach zurzeit so überfordert mit an Rezepten überlegen, dass ich denen einfach gesagt habe, ihr sagt, was wir kochen und dann machen wir das einfach bei mir in der Küche zusammen.
Haben wir zusammen gekocht?
Ja.
Ihr kocht ins neue Jahr gemeinsam?
Ja, genau.
Hast du sonst ein Rezept, so gerade für den Jahresanfang, das sind ja so Tage, wo das Leben, das Jahr noch nicht so richtig angelaufen ist, je nachdem wie das Wetter ist, alles so ein bisschen ruhiger ist, dass man gut ins Jahr kommt. Was für die Seele? Ein Backrezept, ein Kuchen?
Oh ja, also ein Backrezept habe ich und zwar meine absoluten Lieblingscracker. Das sind so Körnercracker, die sind auch noch dazu ganz gesund und die sind ganz, ganz toll beim Salat oder bei einer Suppe oder einfach beim Aperitif auch. Und die sind einfach mit Hartweizengrieß gemacht. Also man nimmt ganz, ganz feinen Hartweizengrieß und dann eine Mischung aus Leinsamen, Mohn und vielleicht noch Sesam, wenn man will. Ein bisschen Salz dazu und dann ein bisschen Olivenöl und kochendes Wasser. Und das Interessante ist, das kochende Wasser bindet diesen Teig. Da ist kein Ei drin, das ist vegan, das ist so toll. Und dann rollt man das Ganze einfach zwischen zwei Backpapieren aus und hat dann ganz, ganz dünne Cracker, die man einfach 40 Minuten backt. Und das ist so wie Knäckebrot danach, aber richtig tolles Knäckebrot, das nach Olivenöl schmeckt. Und das ist so für mich Anfang des Jahres immer das, da kann ich nicht genug von kriegen, weil das irgendwie doch so einen gut füllt, aber trotzdem irgendwie gesund scheint.
Da kann man gemütlich ins Jahr starten, wenn es draußen vielleicht auch ungemütlich ist. Anne, vielen Dank. Schöne Weihnachten für dich und einen guten Rutsch. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir die Plätzchen. Auf alle Fälle, vielen Dank, Messi und Eddie.
Merci, a gute Rutsch.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.